Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir machen weiter im Markus-Evangelium, im vierten Kapitel. Beim letzten Mal, als ich hier stand, haben wir über das Gleichnis gehört vom vierfachen Ackerfeld. Vielleicht erinnert ihr euch. Jesus hat gesagt, es gibt einen Sämann, der sät aus, das ist das Wort Gottes, und er sät auf unterschiedlichen Boden, und der Erfolg in Ernte betrachtet ist sehr überschaubar. Dann hat Jesus das nochmal erklärt, was er damit meint. Viele werden ihn nicht verstehen, viele werden ihn nicht verstehen wollen, und die, die das annehmen, was er sagt, sind am Ende eher wenige. Und dann könnte man den Eindruck haben, Jesus ist gekommen, um so eine Art Geheimreligion zu gründen. Ja, gab es ja auch. Es gibt so ein paar Auserwählte, denen offenbart man die Wahrheit oder was man dafür hält, und die anderen müssen halt umsterben. Das ist bei Jesus nicht so, wie wir erfahren, wenn wir jetzt im Kapitel 4 weiterlesen, Markus 4 ab Vers 21 bis Vers 25. Da heißt es, und er, Jesus, sagte zu ihnen, also seinen Jüngern und den anderen Anhängern, kommt denn das Licht, damit man es unter den Scheffel oder unter das Bett stellt? Nein, damit man es auf den Leuchter stellt. Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar werden, und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sagte zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden, und es wird euch noch dazugegeben werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Ich bin hängen geblieben bei dem Vers 25. Liebe Geschwister, das ist ja einer der prominentesten Verse der Bibel, habe ich festgestellt. Ich meine, ich wusste schon vorher, aber dann habe ich recherchiert. Dieser Vers 25, also nicht nur, dass er mehrmals in unterschiedlichen Zusammenhängen in den Evangelien vorkommt. Also anscheinend haben schon die ersten Christen dieses Jesuswort hat sich schon sehr beschäftigt. Nein, dieses Wort hat auch Weltkarriere gemacht. Als ein Sprichwort mit negativer Bedeutung werdet ihr kennen, ne? Wer hat, dem wird gegeben. Aber darüber hinaus wurde sogar ein wissenschaftliches Prinzip danach benannt. Man nennt es den Matthäus-Effekt. Also nicht den Markus-Effekt, man nennt es den Matthäus-Effekt, weil das gleiche Wort ja auch im Matthäus-Evangelium überliefert ist, da in einem etwas anderen Zusammenhang. Aber wir kennen diesen Effekt, auch wenn wir noch nie etwas darüber gelesen haben. Da ist einer auf dem Dorf, der hat schon ordentlich Zaster, ne? Großes Haus, zwei fette Autos. Und dann hört man, jemand hätte im Lotto gewonnen aus dem Dorf. Und alle fragen sich, ja, wer denn bloß? Und dann stellt sich raus, es ist der Dorfkrösus. Und was sagen die Leute? War ja klar, ne? Wer hat, dem wird gegeben. Aber wie gesagt, es ist sogar wissenschaftlich untersucht. Und es gilt nicht nur beim Lotto und beim Losglück, es gilt auch bei ganz normaler Arbeit und Investition, wenn man es geschickt anstellt. Oder ja, doch eben auch etwas Glück hat. Hättest du mal vor 30 Jahren die 1000 Euro, die Oma dir geschenkt hat, in Apple-Aktien investiert, statt in den Sommerurlaub? Der Matthäus-Effekt. Wikipedia schreibt, ist eine von entwickelte These der Soziologie über Erfolge. Wo dieser Effekt auftritt, entstehen aktuelle Erfolge mehr durch frühere Erfolge und weniger durch gegenwärtige Leistungen. Ein Grund liegt in den stärkeren Aufmerksamkeiten, die Erfolge erzeugen. Dies wiederum eröffnet Ressourcen, mit denen weitere Erfolge wahrscheinlicher werden. Kleine Anfangsvorteile einzelner Akteure können so zu großen Vorsprüngen heranwachsen, und eine sehr geringe Anzahl von Akteuren kann den Hauptteil aller Erfolge auf sich vereinen, während die Mehrheit erfolglos bleibt. Die Bezeichnung Matthäuseffekt spielt an auf einen Satz aus dem Matthäusevangelium, aus dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und da geht es ja direkt um Geld, weil Talente sind in der damaligen Zeit Silbergeld, das nach Gewicht bemessen wird, also ordentlich Zaster. Und in dem Gleichnis bei Matthäus ist es dann ja wirklich so, da bekommen die, die schon haben, noch mehr dazu und der, der nichts hat, verliert alles, kurz gesagt. Und ja, natürlich geht es Jesus da nicht zuerst ums Geld. Aber Jesus greift ja schon gern das alltägliche Leben und Erleben auf, um geistliche Dinge deutlich zu machen, sowohl auch hier. Und die Welt meint, sie hätte Jesus verstanden. Na gut. Jedenfalls endet dieses Gleichnis auch bei Matthäus mit dem Satz, denn jedem, der hat, wird gegeben werden. Und er wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und dann meint Lieschen Müller eben, sie hätte die Bibel verstanden und das sowieso auch schon immer gewusst. Auch die Religion ist nur Beschiss und die Kirche ist nicht anders als alles andere auch. Aber lesen wir mal im Wikipedia-Artikel weiter. Der ursprüngliche Sinn des Gleichnisses hat nichts mit seinem gängigen Verständnis zu tun. Das Missverständnis bestätigt selbst den parabolischen, also den übertragenen Sinn des Gleichnisses. Und ich zitiere Wikipedia: Wer den Glauben annimmt, öffnet sich damit zu einer immer wachsenden Einsicht. Wer ihn nicht hat, der versteht auch das nicht, was er ursprünglich von Gott als Anlage zum Glauben bekommen hat. Er missversteht die Gleichnissprache Jesu und sieht darin nur unsinnige Aussagen oder versteht sie wörtlich, weil er ihren geistlichen Sinn verfehlt. Wikipedia. Ich bin ganz angetan, ne? Schau an. So werden wir mit Wikipedia und durch Wikipedia tatsächlich auf die richtige Spur gesetzt, um dieses Jesuswort richtig zu verstehen. Ich bin begeistert. Es ist geistlich zu verstehen, richtig. Und trotzdem mache ich jetzt nochmal einen Zwischenstopp, liebe Schwestern und Brüder. Ich mache jetzt trotzdem nochmal einen Zwischenstopp und will mal nicht zu schnell das vergeistlichen, weil ich nämlich denke, dass dieses Wort von Jesus, gerade wenn man die vielen anderen zum Thema Besitz und Reichtum kennt, schon auch eine weltliche Dimension hat. Ich predige ja nicht nur, ich höre mir auch Predigten an oder lese welche. Und ich habe eine Predigt gelesen zu diesem Text von Kurt Marti. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein sehr interessanter Mann, ein Schweizer Pfarrer und Dichter, ist schon beim Herrn. Der hat dazu gepredigt und er hat auch das Matthäusevangelium im Hinterkopf und dass Matthäus dieses Jesuswort eben überliefert, auch im Zusammenhang der Endzeitrede. Bei Matthäus geht es im Zusammenhang eben auch um das Gericht, das Gott, das Jesus halten wird. Das ist so im Hinterkopf bei dem, was Kurt Marti jetzt schreibt. Er sagt Folgendes. Jesus ist so unverfroren, die Gerechtigkeit jenes Tages, also des Gerichtstages, mit einem krass kapitalistischen Gleichnis zu erläutern. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Sie wissen alle, dass damit eine Spielregel unserer Ökonomie ausgesprochen ist. Wo Kapital ist, kommt Neues hinzu. Wo keins ist, kommt nichts hinzu, es sei in den Schulden. Die Frage ist, was im Gleichnis Jesu mit Geld, mit Kapital gemeint sein könnte. Vermutlich gerade nicht das Geld, das wir horten, sondern dasjenige, das wir ausgeben. Als Besitz wird uns gut geschrieben, was wir verschenkt haben für andere. Und als Schuld wird uns angerechnet, womit wir nur uns selber bereichert haben. Nicht, als ob Jesus prinzipiell etwas gegen den Reichtum einzuwenden hätte, im Gegenteil. Der Schöpfer will eine Welt der Fülle und des Reichtums, aber der Fülle und des Reichtums für alle und nicht Fülle und Reichtum der einen auf Kosten der anderen. Soweit Kurt Marti. Klingt ziemlich aktuell, finde ich, gell? Die Predigt ist aber mindestens 50 Jahre alt. Gibt halt nichts Neues unter der Sonne, sagt der Prediger Salomo, steht auch in der Bibel. Also es ist schon ein wahres Empfinden bei den Leuten, die das Jesuswort als Kommentar zur Weltwirklichkeit verstehen. Aber falsch ist es zu denken, dass Jesus damit dieses Weltgesetz rechtfertigt und gutheißt. Das machen wohl manche Christen und ganze Kirchen zu allen Zeiten, das sei Gott geklagt. Aber was wirklich Gottes Wille ist, das erfahren wir ja nicht von einzelnen Christen und auch nicht von irgendeiner Kirche, und sei sie noch so groß und mächtig. Was Gott wirklich will, das erfahren wir einzig und allein bei Jesus und von dem, was er sagt. Und deshalb tun wir gut daran, auch und gerade die Worte, die uns schwer und unangenehm vorkommen, nicht abzubiegen und abzuschwächen. Als ging es Jesus ja gar nicht um die harten Tatsachen der Welt, wie Geld und Macht. Genau das, liebe Schwestern und Brüder, sind Hauptthemen der Bibel. Geld und Macht. Weil die Bibel und somit Gott in unser Leben hineinspricht. Und Gott nimmt ganz klar Stellung und ergreift Partei. Und daran sollten wir uns in unserem Weltleben orientieren, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir wirklich Christen sein wollen. An Gott orientieren, an Jesus orientieren. Und das wird uns auch gelingen. Das ist keine Unmöglichkeit. Das ist kein Geheimwissen für ein paar Spezialisten. Das ist das, was Jesus uns bringt und uns offenbaren will, dass wir die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen. Und wir werden tatsächlich verstehen, was Gott wirklich will. Und wir werden es in unserem Leben auch umsetzen können mit den Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Mehr erwartet Gott ja nicht von uns. Wir müssen nichts tun, was über unsere Kräfte geht, in jeder Hinsicht. Wir können, wie es mal jemand sagte, oft wirklich nur ein Pflaster kleben in dieser Welt und nicht wirklich die Wunden heilen. Die Wunden heilen dieser Welt, das kann nur Gott allein. Aber ein Pflaster kleben, das können wir schon. Und weil wir das können, deshalb sollen wir es auch tun. Das will Gott. Und wo immer wir das tun, da sind wir berührt vom Reich Gottes. Da setzt sich der Wille Gottes durch, wo immer wir das tun. Auf Jesus hören und tun, was er will. Und Gott sieht das, was wir so tun, an, als für ihn getan. Sagt Jesus auch. Dieses Jesuswort lesen wir übrigens auch in der Endzeitrede des Matthäus, Kapitel 25. Was ihr diesem, einer meiner geringsten Brüder, getan habt, sagt Jesus, und wenn es nur ein Schluck Wasser war, das habt ihr mir getan. Und das hat Bedeutung, wenn Jesus Gericht hält. Aber nun spricht Jesus ja hier in diesem Gleichnis trotzdem nicht von der Welt und wie es in ihr zugeht, sondern er vergleicht dieses Prinzip mit dem Verhältnis der Leute zum Reich Gottes, beziehungsweise mit dem Verhalten gegenüber dem Reich Gottes. Und dann schauen wir jetzt mal auf den Vers 21, den ersten, der ist ja auch eigenartig formuliert. Kommt denn das Licht, damit man es unter den Scheffel oder unter das Bett stellt? Nein, damit man es auf den Leuchter stellt. Kommt denn das Licht? So heißt es da wörtlich nicht, wie es oft übersetzt wird, man nimmt eine Lampe oder man zündet ein Licht an. Nein, wörtlich sagt Jesus, das Licht kommt. Oder noch wörtlicher, die Lampe kommt. Komische Formulierung, die Lampe kommt. Da muss man schon wieder aufhorchen. Und wer das zuerst gehört hat und Jesus schon etwas nahe gekommen ist von seinen Zuhörern, der begreift vielleicht auch schon, was das bedeuten könnte, wenn Jesus so redet. Eine Lampe, die kommt. Das sollte in jüdischen Ohren gar nicht so komisch klingen. Erstens ist es grundsätzlich klar für Juden, dass Gott kommt. Er muss kommen, er muss sich offenbaren. Wir haben keinen Zugang zu Gott. Wenn, muss die Initiative von ihm ausgehen. Gott kommt, Gott offenbart sich. Und der Messias, der Retter, muss kommen. Er muss kommen von Gott. Das können wir nicht machen. Gut jüdisch gedacht. Und Propheten, die Gott geschickt hat, und Gesetzeslehrer wurden als Lampen bezeichnet. Auch Abraham und David, Menschen eben, denen Gott besonders nahe war. Gott, der selber das Licht ist, der diese Menschen so angestrahlt hat, dass sie dann wieder andere anstrahlen und hell machen konnten. Die Vorstellung ist so ein bisschen wie mit Sonne und Mond, Die Sonne ist der Ursprung des Lichts, das wir haben. Die Sonne leuchtet aus sich selbst, so stark, dass man nicht direkt sie ansehen kann. Aber der Mond leuchtet auch. Und tatsächlich macht auch das Mondlicht die Nacht hell. Bei weitem nicht so hell wie die Sonne, aber eben auch. Nur der Mond leuchtet nicht aus sich selbst heraus, wissen wir. Mondlicht ist nur weitergeleitetes Sonnenlicht. Aber so ist es auch mit dem Licht Gottes, das auf Gottes Menschen fällt. Und jetzt ist hier von diesem einen ultimativen Gottesmenschen die Rede. Ja, dem Messias, dem von Gott versprochenen Retter, der gekommen ist. Und es ist Jesus. Er selber, Gott selber, kommt zu uns in Jesus. Und das nicht, um verborgen zu bleiben. Das wäre ja albern. Was für ein Unsinn wäre das. Sondern um erkannt und bekannt zu werden. Ja, die Herrlichkeit Gottes in Jesus ist verhüllt in seiner Menschheit. Und deshalb sieht man erstmal nur einen Menschen. Manche finden den doof, andere finden ihn interessant. Wieder andere fühlen sich genervt von Jesus. Und einige hängen an ihm und sind fasziniert von ihm. Und verstehen es vielleicht selber gar nicht, warum, aber irgendwas, das merken sie, irgendwas ist dran an diesem Jesus. Und dem wollen sie auf den Grund gehen. Immer mehr von dir, immer mehr von dir, Jesus. Wer bist du? Was hast du, dass ich dich nicht mehr missen möchte? Wer hat, dem wird gegeben. Jesus spricht vom Reich Gottes und seinem großen Geheimnis. Und was ist dieses große Geheimnis des Reiches Gottes? Es ist halt Jesus selbst. Und dass in ihm tatsächlich das Reich Gottes kommt. Jesus zeigt den Menschen, wie Gott wirklich ist. Und zwar mit Fug und Recht. Vollmächtig, beglaubigt von Gott selber. Das ist der Clou. Und Jesus allein, nur er ist das Maß aller Dinge. Er allein ist das Licht der Welt. Er allein entscheidet über Heil oder Unheil unseres Lebens und das der ganzen Welt. Und das immer mehr zu erkennen und zu begreifen und daraus die Konsequenzen im Leben zu ziehen, darum geht's, liebe Schwestern und Brüder. Aber das gelingt eben nur dann, wenn man sich nicht zufrieden gibt mit ein bisschen religiösem Gefühl und einer religiösen Pflichterfüllung hier und da. Wenn man meint, das hätte man, dann wird einem auch das genommen werden. Unser Leben gelingt nur, wenn wir uns an diesen Jesus hängen, mit Haut und Haar. Und wenn wir zu Jesus rufen, wie der Vater eines kranken Kindes, von dem uns Markus noch erzählen wird. Ich glaube. Herr, hilf meinem Unglauben. Amen.